Fit, satt, gesund. Dein Fitness-Podcast mit Jan Danowski und Janice Holz.
In der letzten Folge haben wir über den Einfluss von Substanzen auf deine Fitness gesprochen. Und das hier ist eine Doppelfolge. In der letzten Folge ging es um die sogenannten Downer, also Alkohol und Cannabis. Und wir haben uns angeschaut, welchen Einfluss die auf deine Fitness und auf deinen Fettverlust und auf deine Leistung im Training haben. Heute wechseln wir einfach mal die Seiten. Und zwar geht es heute um die Upper, also um Substanzen, die das Nervensystem nach oben fahren. Und hier wird es für unsere Zielgruppe fast noch spannender, weil bei diese beiden Stoffe von ganz vielen im Gym, naja, nicht als Sünde, sondern so ein bisschen als ultimative Performance-Booster oder Stressventile genutzt werden. Es geht um Nikotin und Koffein. Und auch hier ist es uns wieder extrem wichtig, wir wollen keine Mythen verbreiten, sondern schauen uns einfach die ganz normale Studienlage und die Biochemie an.
Manchmal, also mein Gehirn arbeitet ja manchmal dann irgendwie komplett random. Wenn du da irgendwie was sagst, habe ich irgendwie tausend Gedanken da irgendwie nochmal zu. Und jetzt gerade, weil du sagtest irgendwie Downer und sowas, kriege ich schon gar nicht mehr zusammen. Ich habe aber irgendwie ganz viele verschiedene Gedanken dazu gehabt, wo ich aber auch echt merke, dass ich bin sehr gut da drin, Überschriften zu lesen und mir die zu merken. Danach endet es aber auch oft.
Das ist nicht so gut für so ein Stammtischgespräch.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich kann das schnell googeln.
Okay. Praktisch.
Das ist wirklich sehr praktisch. Habe ich nämlich jetzt gleich was dazu, was ich da so ein bisschen mit reinnehmen möchte. Ich muss den Ball noch einmal zu dir mitschmeißen, weil ich da hier gerade eben was gegoogelt habe. Da tut mir leid.
Okay. Kurz bevor wir in die Daten eintauchen, einmal noch mal eine kurze Bitte von uns. Wenn dir dieser hoffentlich nicht nur Überschriften, sondern fundierte Deep Dive, den ich eigentlich geplant hatte,
gut gefällt. Nee, also das ist ja wichtig, aber das da so reinzupitchen, von dort aus entstehen ja wieder ganz neue Abenteuer und Sidequests.
Deswegen ist es hier, wenn dir solche Sachen wie unsere Deep Dives hier gefallen, dann hilf uns, dass wir mehr Menschen erreichen. Bewerte unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple, teil die Folge in deiner Freundesgruppe mit deinen Häkelmädels, wie auch immer, oder schreib uns einfach einen Kommentar. Und damit würdest du uns unfassbar doll helfen, supporten und ja, wir wären dir super dankbar.
Was ist denn das Pendant zu Häkelmädels für die Jungs?
Crochettjungs.
Was ist denn ein Crochet?
Das ist auch so ein Häkelmechanismus, also dass du so mit so Nadeln auch so, so eine besondere Musterart machen kannst, Crochet.
Aha. Klingt wie irgendwie so ein kleines Gebäck.
Was ja, so ein bisschen, du hast anscheinend nicht so eine Gruppe.
Bisschen zu hartem Mürbeteig irgendwie da ist und man sich irgendwie bei jedem Mal denkt, man sich, ach, das ist ganz geil und dann nimmst du das und reißt da rein und denkst, staubtrocken.
Vielleicht spricht man das auch anders aus, Crochet. Keine Ahnung.
Keine Ahnung, ich hatte Latein. Ja. Was weißt du, was? Nochmal eben kurz zurück zu meinem fragmentierter Gedächtnisleistung. Ist so ein bisschen, frage ich mich, ich lese dann ja auch ganz oft die Artikel. Das muss ja im besten Falle, habe ich das ja auch einmal hier oben durchcyclen lassen. Wo ist das? Weißt du?
In irgendeiner Schublade, die zu ist.
Ja, scheinbar. Scheinbar. Aber ich bin scheinbar sehr gut da drin, durch die Regale zu gehen und die Überschriften wiederzufinden.
Aber das ist auch schon mal etwas.
Ja. Das andere wird mich mehr beeindrucken. Naja, egal. Vielleicht hilft mir ja Nikotin dabei. Und falls jetzt jemand denkt, ich rauche doch gar keine Zigaretten, der Trainer betrifft mich gar nicht. Der Lifestyle hat sich massiv gewandelt. Gerade in der Altersklasse zwischen 30 und 55 wird scheinbar heutzutage kaum noch geraucht. Dafür boomt zurzeit ein bisschen was anderes. Und zwar Vapen. Und ganz besonders Snus, oder diese kleinen Nikotinbeutelchen, die man sich da so zwischen Oberlippe und Zahnfleisch quasi klemmen kann.
Ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich mir das vorstelle, das ist für mich, ist für mich richtig eklige Vorstellung. Ich stelle mir da immer so einen alten Mann vor, der kaum mehr Zähne hat und der sich da so ein Beutelchen oben zwischen die Lippen da oben da so in die Lücke rein. Ich weiß
ja,
nicht.
Erinnerst du dich, in der letzten Folge haben wir auch drüber gesprochen, du denkst halt direkt wieder an irgend so ein Extrem, was ja gar nicht sein muss. Ne?
Nee.
Ich bin damals, als ich habe ein Semester im Ausland verbracht, in Schweden, und da war das gang und gäbe, Snooze, tatsächlich. Weil du kannst dir halt diesen Nikotin-Boost halt holen, ohne dass du halt rauchst, das heißt also, du belastest die Lunge schon mal nicht. Dass da trotzdem noch schädliche Substanzen drin sind, ist immer ein ganz anderes Thema und dass es trotzdem nicht so geil ist, ne? Geschenkt. Aber du konntest es halt drinnen machen, ne? Damals gab es diese Vape-Geschichten noch nicht.
Praktisch bei der Kälte.
Ja, auch, ne? Diese Idee halt im Prinzip, ich rauche ja nicht und ziehe mir damit im Prinzip kein Teer in die Lunge. Möglicherweise pusht das ja sogar und kann so einen Moment fokussieren im stressigen Alltag. Das ist irgendwie, was dann nicht unbedingt sich mit Einfluss auf die Muskulatur irgendwo in Verbindung bringen lässt. Aber Spoiler, doch, auch dem Muskel tut es etwas und zwar massiv.
Es gibt einen Effekt, der nennt sich Vasokonstriktionseffekt, also der erstickte Muskel im Prinzip. Und viele nutzen, egal ob sie rauchen oder vapen, direkt vor dem Training, manchmal auch für den mentalen Kick. Und wenn wir uns da mal anschauen, was das biochemisch im Körper so auslöst, dann ist es, Nikotin ist ein wirklich extrem starker sogenannter Vasokonstriktor. Das bedeutet, es zieht deine Blutgefäße schlagartig zusammen. Und im Training ist das natürlich das Problem, wenn die Blutgefäße dicht machen, wird halt erstmal so der periphere Blutfluss total reduziert. Dein Muskel wird während des Trainings dadurch einfach schlechter mit Sauerstoff versorgt und auch schlechter mit essentiellen Aminosäuren. Und gleichzeitig geht aber auch die andere Richtung nicht mehr so gut, also weder rein noch raus. Abfallprodukte wie Laktat können dementsprechend einfach schlechter abtransportiert werden. Wir müssen uns das natürlich einfach vorstellen, die Blutvene wird halt kleiner, das heißt, egal welche Richtung, ist wie beim Stau, da geht halt einfach nicht mehr so viel. Das bedeutet, wer mit Nikotin im System trainiert, der nimmt seinem Muskel Nährstoffe und schnürt ihm halt einfach die Luft so ein bisschen ab, also macht den Weg einfach deutlich kleiner. Und damit nimmst du dir zum einen auch den Pump im Gym und trainierst auch so ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil einfach die Kanäle nicht groß genug sind.
Auch hier zum Beispiel hüpft mein Hirn direkt wieder zu irgendwelchen lustigen Ideen. Wenn du jetzt Nikotin zu dir nimmst, aber im gleichen Atemzug Citrullin zu dir nimmst, was ja ein Vasodilator ist, also die Gefäße halt im Prinzip wieder weitet, nullst du den Effekt dann?
Vielleicht.
So nach dem Motto, man muss mal seine Up- und Downer geschickt einsetzen, um da eben irgendwo durchzukommen. Finde ich irgendwie ganz wild irgendwo.
Ja, aber auch da bin ich wieder quasi wie beim letzten Mal bei der Folge. Warum muss ich mich denn überhaupt erst schon in diesen Status bringen? Dann muss ich doch meinen Urstatus vielleicht erstmal überdenken.
Ja. Ja, sicherlich. Vielleicht. Möglicherweise. Was halt super spannend ist, ist, dass halt das nicht nur für einen schlechteren Blutfluss sorgt, sondern dass das auch tatsächlich direkt in die Genetik eingreift. Das heißt, es gibt also eine Studie, die untersucht hat, was Nikotin mit der Muskelproteinsynthese macht, also im Endeffekt den Prozess, der halt notwendig ist, damit Muskulatur halt irgendwo aufgebaut werden kann. Und zwar ist es halt so, dass der Nikotinkonsum, ich bin heute mit meiner Zunge schneller als mit dem, was mein Mund in der Lage ist zu absolvieren. Nikotinkonsum erhöht die Ausschüttung eines Proteins, und zwar Myostatin. Und Myostatin ist in deinem Körper der biologische Regulator, der das Muskelwachstum begrenzt. Also es ist halt quasi die genetische Handbremse für den Muskelaufbau. Heißt also, je mehr Nikotin in deinem Blut zirkuliert, desto aktiver ist dieses Protein. Und während du dem Muskel halt durchs Training halt irgendwo das Signal gibst zu wachsen, drückt halt das Nikotin im Hintergrund den biologischen Lösch- oder zumindest Pause-Button, in dem es die genetische Muskelbremse, also das Myostatin, hochschraubt. Ja.
Ist das deine?
Ja, kannst du es einfach da hinlegen. So, Einblicke in den Boxalltag. Hier kam gerade jemand rein und hat eine verlorene Uhr zurückgegeben. Haben wir das geklärt? Also, solltest du die Folge hören und eine weiße Garmin suchen, die liegt jetzt bei mir hier im Büro.
Ich würde das rausschneiden, Jan, ja, weil hier hat sich bei uns schon jemand gemeldet, der diese Uhr gesucht hat.
Ja, ich weiß, und, ich wollte nur den Rahmen irgendwo.
Ja, ich würde das einfach rausschneiden. Vielleicht kannst du den letzten irgendwie dieses, während du den Muskel oder so, und dann gucke ich, dass ich das irgendwie zusammengebastelt bekomme.
Okay. Ja. Wo war das da? Also das Myostatin ist quasi die genetische Handbremse für deinen Muskelaufbau. Das bedeutet also, je mehr Nikotin in deinem Blut zirkuliert, desto aktiver ist halt eben dieses Protein. Das heißt also, während du jetzt im Gym deinem Muskel durch das Training das Signal gibst zum Wachsen, drückst du halt mit Nikotin im Hintergrund quasi den biologischen Lösch- oder zumindest den Pause-Button, indem du die genetische Muskelbremse Myostatin also hochschraubst. Und damit blockierst du dich beim Muskelaufbau sozusagen selbst.
Und da passieren noch deutlich mehr Sachen in deinem System. Nikotin an sich flutet dein System künstlich mit Adrenalin. Das ist natürlich das, was du irgendwie gefühlt erstmal haben möchtest. Adrenalin bringt dir ja erstmal einen Schub nach vorne. Du bist motivierter, du bist aufmerksamer, konzentrierter. Alles ist irgendwie ein bisschen fokussierter.
Bis im Go-Modus.
Genau. Das fühlt sich in einem stressigen Job oder halt vor dem Satz zum Liften nach Fokus an. Aber für deinen Körper ist das ja so ein simulierter Überlebensmodus. Weil Adrenalin wird normalerweise evolutionär dann ausgeschüttet, wenn es um eine Gefahr geht, also quasi Fight oder Flight, wenn irgendeine gefährliche Situation kommt, dass du dich halt einfach bewegen kannst und entweder weglaufen kannst oder kämpfen kannst. Das ist jetzt natürlich was kurzfristig total Sinn ergibt, aber in unserer heutigen Welt, wo wir eigentlich vor nicht mehr so wahnsinnig viel, zumindest wenn wir Glück haben, weglaufen müssen oder kämpfen müssen, dann ist das einfach ein chronischer Stressstimulus. Das heißt, die Folge davon ist, dass das muskelabbauende Stresshormon Cortisol erhöht wird, gleichzeitig mit Adrenalin, und im Zweifel bleibt das sogar chronisch erhöht, weil wenn du immer wieder einen hohen Cortisolspiegel hast, dann signalisierst du deinem Körper gleichzeitig auch immer wieder, wir sind hier in Gefahr. Irgendwas ist, weil sonst wäre ich ja nicht ständig gestresst. Und im Gefahrenmodus baut der Körper keine weiteren Muskeln auf, da hat er keine Zeit für. Und der gibt auch ungern Fettreserven her, weil wer weiß, was noch kommt. Dementsprechend ist ja eigentlich das, was du möchtest, mehr Fokus, damit du vielleicht besser liften kannst, besser durch das Workout kommst und vielleicht dadurch stärker, besser, schneller oder sonst was wird, wieder genullt, weil dein Cortisolspiegel das halt einfach verhindert, weil dein Cortisolspiegel dafür sorgt, dass Muskeln abgebaut werden und Fett halt einfach bleibt.
Ja. Das ist schon doll irgendwie, wenn man sich das so anhört, ne?
Ja, ich finde das umso doller, weil die meisten, klar, die werden nicht während des Trainings rauchen, sondern die werden direkt davor und direkt danach rauchen. Einfach weil wahrscheinlich eine Stunde oder anderthalb ja Pause ist. In der Zeit hast du dir deine Substanz nicht zugeführt. Das heißt, du wirst vorher viel ins System reinkriegen, nach dem Motto, ich nehme jetzt noch mal viel. So wie wenn du tauchen willst und atmen willst, atmest du einmal nochmal richtig doll ein, so ungefähr. Das ist ja da das Gleiche. Und sobald wieder dahin kommst, wird auch wieder viel eingeatmet. Also sobald du die Wasseroberfläche wieder erreichst, schnappst du auch wieder nach Luft. Das heißt, du flutest ja zweimal sogar übermäßig doll wahrscheinlich dein System.
Ja. Thema, mein Hirn hüpft da immer so ein bisschen hin und her, ist, wir hatten ja gerade gesagt, dass scheinbar das Vapen auf dem Vormarsch ist. Hatte ich auch sehr lange das Gefühl, dass super wenig Leute nur noch am klassisch Rauchen waren. Extrem viele dafür am Vapen. Aber auf der anderen Seite tatsächlich hatte ich jetzt so bei den letzten zwei, drei Konzerten, wo ich war, das letzte Konzert, was ich mitgemacht habe, war Limp Bizkit. Da war das gefühlt genau umgekehrt. Da haben so viele wieder geraucht, also mit einer klassischen Zigarette in der Hand. Und das ist so krass gewesen. Und mir ist das vielleicht auch nochmal verstärkt irgendwie aufgefallen, weil die Vapes, die, keine Ahnung, im schlimmsten Fall riechen die nach Popcorn oder irgendwie sowas. Ne? Die gibt es ja oftmals dann mit irgendeinem Geruch oder sowas. Wie doll unangenehm dieser Zigarettengeruch-Qualm-Krams da ist. Und wie oft das um mich herum war und wie ich jedes Mal einfach nur gedacht habe, so könntet ihr euch bitte irgendwo anders hinstellen. Ja. Das geht mir so auf den Sack. Ne, gerade da jetzt bei dem Konzert, das war halt brütend heiß in der Sonne und dann hast du diesen Geruch da noch in der Nase. Das war echt unangenehm.
Da frage ich mich, ob das ein bisschen zielgruppenspezifisch ist. Also jetzt gerade so bei Limp Bizkit, die stelle ich mir jetzt alle auch nicht so wirklich mit Popcorn- oder Melonengeschmack irgendwie vor, sondern das sind alles eher so harte Männer. oder ob das einfach wieder abnimmt. Also dass man nicht mehr so, dass das mit dem Vapen einfach nicht mehr so in ist.
Ja, also weiß ich nicht. So hart sahen die jetzt nicht aus. Was wirklich sehr interessantes Publikum war, by the way. Also wir hatten da tatsächlich so ein generationsübergreifendes Ding. Also neben uns, das war auch übergeil, war einfach ein Vater mit seinem Sohn. Der Sohn war 16, glaube ich. Und es waren zwei Vorbands und dann halt der Main Act. Und der Sohn hat einfach in den Pausen, wo keine Musik lief, für einen Französisch-Test gelernt.
Nein.
Das war so geil. Der stand da mit seinem Lernzettel und hat versucht, bis 80 zu zählen. Keine Ahnung, was man da in Frankreich oder fürs Französisch lernen so macht. Und dann kurze Zeit später traf man sich im Pit wieder irgendwie. Das war ganz witzig.
Das ist ja nicht cool.
Also das heißt, es waren tatsächlich sehr viele, die mit der Musik halt aufgewachsen waren oder sind. Das heißt auch vermeintlich älteres Publikum war irgendwo da, aber auch super viele junge irgendwie. Und nichtsdestotrotz, Stimmung war geil. Das war das Erste, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Und das andere ist, wir haben ja jetzt hier diverseste Downsides vom Nikotin irgendwo damit reingeschmissen. Aber wusstest du, dass Nikotin theoretisch zumindest nicht nur Kacke ist?
Nein.
Nein? Darf ich dich erhellen?
Los.
Okay. Und zwar bin ich darüber gestolpert über eine vor, keine Ahnung wie viele Jahren, in der Folge Thema Longevity, was Nikotin da möglicherweise für Vorteile hat auch tatsächlich. Und da ist es so, dass Nikotin im zentralen Nervensystem tatsächlich als Neuroprotektivum, das heißt also die Nervenzellen schützend, wirkt. Mhm. Problem ist, wegen der extrem hohen Abhängigkeitspotenzial und der schädlichen Wirkung aufs Herz-Kreislauf-System gibt es da keine richtig medizinisch relevante Empfehlung zum Thema Rauchen.
Überraschend.
So. Da hast du dann jetzt aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten, Nikotin halt zu dir zu führen. Das eine ist halt eben über dieses besagte Tabaktäschchen. Mhm. Ne? Da fällt mir noch ein, ich glaube, das, was du auch so ein bisschen im Hinterkopf hast, ist einfach so dieses alte Western-Style, die Kautabak-Ding, wo die dann diesen schwarzen Scheiß auch immer irgendwie ausspucken. Ja. Ne? Das ja mit dem Snooze halt gar nicht. Das ist einfach so ein kleines Miniaturtäschchen, meistens weiß, so da ist gar nicht so viel Abwärmung in dem Sinne irgendwo da. Aber und dementsprechend rauchst du es halt nicht. Oder Kaugummis. Oder du kannst ja einfach den Wirkstoff Nikotin ja auch in andere Kapseln, sag ich mal, irgendwie packen. Und da gab es ein Kombiprodukt, ich weiß auch gar nicht mehr, was da noch alles drin war, wo unter anderem auch ein klein bisschen Nikotin mit drin war, weil es halt eben die Konzentration ein kleines bisschen anschiebt und halt eben diese neuroprotektive Eigenschaft irgendwo mit dabei hat. Mhm. Außerdem fördert Nikotin die Ausschüttung von Botenstoffen wie zum Beispiel halt eben Dopamin und induziert zelluläre Abwehrmechanismen, die der Nervenzelle halt eben vor dem Absterben, bewahren. Und es stimuliert die Bildung von wachstumsfördernden Proteinen wie zum Beispiel dem BFGF. Was auch immer das ist. Ist ein Ausschnitt von, der Link führt zu einer Website der Philipps Universität Marburg.
Okay.
Fand ich irgendwie ganz cool. Also, dass das quasi eine Art medizinisches Dilemma halt irgendwo ist. Ne? Das heißt, auf der einen Seite hast du halt die Risiken des Konsums, also Thema Krebs, Gefäßschäden und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite hast du halt diese neuroprotektiven Effekte irgendwo, die aber halt komplett, eigentlich komplett aufgehoben werden und darüber hinaus eben durch diese besagten Risiken. Finde ich irgendwie ganz krass.
Ja,
aber das ist da halt auch wieder, ich sag mal, zumindest noch eine andere Seite der Medaille irgendwo gibt. Und dass da ich mir vorstellen kann, dass je nachdem, was für Informationen du dir jetzt zu Rate ziehst und wie du dann damit umgehst, beziehungsweise was du dann für dich selber daraus ziehst, da wieder eine andere Betrachtungsweise irgendwo drauf kriegst. Fand ich irgendwie ganz spannend.
Ja, stimmt.
Ja, aber in der Summe, ne, nochmal zusammenfassend, die negativen Auswirkungen sind doch deutlich gravierender als die neuroprotektiven Geschichten. Und da solltest du vielleicht lieber gucken, dass du anstatt dein Stresshaushalt und Hormonsystem da weiter belastest, indem du dich da chronisch immer wieder pusht, vielleicht lieber guckst, dass du aus einigermaßen Levels dann auch wieder besser schlafen kannst und dann auch wieder deutlich neuroprotektiver unterwegs bist, eben weil du halt besser und mehr und tiefer schläfst und damit die Regenerationsprozesse besser, länger und intensiver greifen können, sodass du dann da im Alter auch besser gegen geschützt bist und vielleicht dann lieber die Zufuhr von Omega-3, was ja auch neuroprotektiv wirkt, nach oben schraubst, anstatt dass du dir da irgendwie so ein bisschen Tabak in den Kopf flanscht.
Hm. Ja, im Prinzip genau. Schönes Fazit für diesen Teil.
Ja.
Die zweite Substanz, die wir uns hier angucken, ist Koffein, was ja ebenfalls viele positive Faktoren irgendwie haben soll, aber auch einige negative. Vor allen Dingen auch einige negative wieder, wenn es um das Thema Fitness, Gesundheit, Leistung, Fett abnehmen und so weiter hat. War das richtige Verb für den Abschluss meines Satzes? Naja, Koffein ist prinzipiell die am meisten konsumierte psychoaktive Substanz der Welt und sie ist auch mit Sicherheit ganz toll. Und in der richtigen Dosis und zum richtigen Zeitpunkt ist es auch wirklich ein richtig geniales Werkzeug, damit du mehr Fokus hast und mehr Kraft. Mhm. Aber hier bildet sich so ein bisschen das Problem halt raus. Weil es so normal ist, trinken das manche Leute echt viel. Und das sorgt dafür, dass es dir nach ein paar Wochen eigentlich nicht mehr so viel gibt, wie es eigentlich soll, außer eines verfälschten Gefühls. Und das fand ich ganz spannend, weil es gibt eine sehr, sehr coole Studie, bei der Forscher die tägliche Einnahme von Koffein bei Sportlern über 20 Tage hinweg untersucht haben. Also jetzt nicht Monate hinweg, sondern wirklich nur knapp 3 Wochen. Und beim Ergebnis kam halt raus, am ersten Tag schossen Leistung und Fettverbrennung massiv nach oben, aber spätestens nach 2 Wochen, also an Tag 15, mit täglichem Konsum von Koffein, ist dieser leistungssteigernde Effekt fast vollständig weg gewesen. Mhm. Und das liegt vor allem daran, weil das Hirn auf das Koffein, indem es neue Adenosinrezeptoren baut, also das ist quasi so eine sogenannte Abregulation, und am Ende trinkst du den Kaffee oder nimmst den Booster oder so, gar nicht mehr für echtes Leistungsplus, sondern nur noch, um das biologische Tief zu bekämpfen, das der Koffeinentzug überhaupt erst erschaffen hat. Das heißt, dein Körper passt dich irgendwann an und am Tag 15, dann nutzt du es halt nur noch, um wieder auf das normale Energielevel eines Nicht-Kaffeetrinkers zu kommen. Und das fand ich schon irgendwie, ja, das ist wieder so ein Teufelskreis. Das ist wieder die Frage, warum fange ich es dann überhaupt an, wenn ich ohne eigentlich auf dem gleichen Level gewesen wäre?
Ja. Ja, ich meine, klar, du kannst natürlich Koffein wirklich als wirksames Stimulans irgendwo einsetzen, ne? Gerade was die Leistungsfähigkeit im Ausdauer- und Kraftsport irgendwo angeht, kannst du tatsächlich deine Leistungsfähigkeit um 2-4% steigern, weil es halt eben dieses müde machende Hormon Adenosin blockiert. Und das kannst du dir auch tatsächlich ausrechnen. Das heißt, also die optimale Dosis liegt da irgendwo zwischen 3-6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also etwa 1-2 Tassen Kaffee, die du dann 30-60 Minuten vor dem Training irgendwo einnehmen kannst. Und dann hast du halt eben die Auswirkungen auf Fokus und Motivation, die hochgeht, die Ausdauerleistung geht wohl ein bisschen hoch, weil Koffein scheinbar die Glykogenspeicher irgendwie schont und temporär die Fettverbrennung irgendwo fördern kann. Und im Zusammenhang wohl auch irgendwie mit Kohlenhydraten, Koffein, die Auffüllung der Glykogenspeicher nach dem Training irgendwo wieder beeinflussen kann. Aber du hast ja gerade gesagt, dass Koffein und Adenosin an die gleichen Rezeptoren irgendwo andocken. Mhm. Und damit entwickelt sich ein kleiner Teufelskreis. Und zwar, Schlaf ist ja einer der wichtigsten Hebel für den Fettabbau und Muskelaufbau und Regeneration, haben wir schon so oft drüber besprochen, ne? Und genau da wird halt eben Koffein zu einem Problem. Und zwar dadurch, dass die halt an die gleichen Rezeptoren andocken, kann man sich das vielleicht bildlich so ein bisschen mehr vorstellen wie so ein Parkplatz. Das heißt, du hast eine limitierte Anzahl an Parkbuchten und über den Tag hinweg ist es eigentlich so, fangen wir damit an, du schläfst, dann drehst du die Sanduhr sozusagen um und das ganze Adenosin rieselt halt wieder raus aus dem System sozusagen. Das heißt also, es macht die ganzen Parkbuchten wieder frei. Du wachst morgens auf und von dort aus, sobald du aufwachst, drehst du die Sanduhr wieder um und das ganze Adenosin läuft dann quasi wieder rein, also kommt wieder auf den Parkplatz und versucht dann dementsprechend die Rezeptoren, also die Parkplätze irgendwo zu belegen. Und das führt im Endeffekt dazu, dass sich das über den Tag hinweg akkumuliert und du dadurch dann halt einfach müde wirst, was halt dann im Endeffekt dein ganz normales System und dein Biorhythmus sozusagen auch irgendwo mit steuert. Wenn du jetzt aber Koffein mit auf den Parkplatz lässt, dann konkurrieren die halt um die Parkplätze und dann kann es halt sein, dass du mit Koffein alle Parkplätze blockierst, Adenosin halt über den Parkplatz zirkuliert. Irgendwann löst sich das Koffein aber wieder, das heißt, es macht die Parkplätze wieder frei, denn Koffein hat eine Halbwertszeit von 5 bis 7 Stunden. Das heißt, nach 5 bis 7 Stunden ist die Hälfte des Wirkstoffs im Prinzip wieder raus. Das bedeutet also, wenn du dir um 16 Uhr nach der Arbeit vor dem Workout noch einen ordentlichen Kaffee oder Booster mit irgendwie 300 Milligramm Koffein irgendwie reinballerst, dann ballern um 22, 23 Uhr immer noch circa 150 Milligramm davon in deinem Blut rum. So, und selbst wenn du jetzt gestresst und müde ins Bett fällst, und Gefühl schnell einschläfst, das Koffein blockiert die Rezeptoren im Gehirn halt immer noch und damit wird der Schlaf und vor allem halt eben der Tiefschlaf und die REM-Schlafphase wieder massiv eingekürzt. Du hast auch möglicherweise das Problem, dass wenn du das über den Tag hinweg machst, dass wenn sich das Koffein halt wieder löst, dass dann halt ultraschnell super viel Adenosin an die Rezeptoren andocken kann und du dann halt eben diesen Koffein-Crash hast. Das heißt also, dass du schlagartig doll müde wirst und was machst du dann natürlich? Zimmerst dir die nächsten 3 bis 13 Flaschen da rein, genau.
Und ich das mag nicht so jetzt gut. All die Leute, also ich habe dieses Gespräch schon mit ganz vielen Leuten geführt, die irgendwie abends nach dem Abendessen oder so noch ein Espresso bestellt haben und ich mal gesagt habe, bitte? Aber dann schläfst du doch nicht gut und so. Und die Leute, die mir dann immer sagen, oh, ich kann egal zu welcher Uhrzeit ein Espresso trinken, das macht mir gar nichts. Ich schlafe immer gut.
Ja. Ja. Also ja, klar, es gibt Leute, die metabolisieren, die verstoffwechseln das also schneller, keine Frage. Es gibt auch Leute, die bauen eine gewisse Toleranz aus, die können das vielleicht auch besser ab, geschenkt. Aber wenn du dir die Daten halt anguckst, die Tiefenregeneration findet halt einfach nicht oder nicht so gut statt. Das heißt also, deine Muskeln reparieren sich einfach nicht so gut, sich so richtig und möglicherweise wachst du morgens halt ein bisschen erschöpfter auf und was machst du halt dann dementsprechend dann? Wie gesagt, du kippst dir halt die nächste Kanne Kaffee ins System, um halt wieder nach oben zu kommen oder wie du gerade schon ein paar Mal gesagt hast, wieder auf normal Null.
Ja.
Und damit hast du dann sozusagen eine Art Teufelskreis für deine Regeneration.
Das heißt, und eigentlich ist das auch wieder so ein Produkt, wenn es jetzt nicht darum geht, dass man sagt, ich trinke das, weil es mir so richtig gut schmeckt und ohne den Geschmack kann ich nicht. Für die Effekte ist es eigentlich jetzt gar nicht so geil.
Ja, also zumindest, wenn du wieder das große Ganze dir halt irgendwo anguckst. Ne? Es gibt halt klar ein paar Upsides, wie ich das gerade erläutert habe, ne? Auf die positiven Einflüsse von Koffein und so. Aber im Gegenzug dazu gibt es auch sehr, sehr, sehr viele Negativfaktoren dabei. Und das muss man sich, oder anders, sollte man sich, je nachdem, was natürlich auch die eigene Vorstellung und Zielsetzung irgendwo ist, sollte man halt irgendwo genau abwägen. Ne? Dass man da halt eben das vielleicht gezielt einsetzt, ansonsten aber eher nicht, ne, dass man halt eben zum Beispiel zum Training oder vor besonders geplanten, harten Trainingseinheiten sich damit irgendwo hochreguliert, aber man sollte die Uhrzeit im Blick haben, man sollte dann seinen Schlaf vernünftig irgendwo im Blick haben, ne, dementsprechend nicht nur Dauer, sondern auch Qualität und Tiefe und da dann dementsprechend halt irgendwo schauen, wo ergibt das denn halt irgendwo Sinn und wo halt irgendwo nicht. Wusstest du übrigens, dass Koffein und Tein, also das Koffein, was halt in Tee enthalten ist, chemisch gesehen exakt das gleiche ist?
Nee, das wusste ich nicht.
Ja. Also ne, Tein wurde ja früher für das Koffein in Teeblättern halt im Endeffekt bezeichnet oder vereingesetzt. Ne? Das wirkt aber wohl irgendwo ein bisschen anders, weil Tein im Magen an Gerbstoffe gebunden ist und damit langsamer freigesetzt wird und was dann im Endeffekt zu einem sanfteren und längeren Energieschub irgendwo führt. Aber ich fand das halt irgendwie ganz spannend, dass das chemisch gesehen das Gleiche in Grün ist.
Hm.
Und ja, dementsprechend die Dosis auch irgendwo unterschiedlich aber ist, was den Konsum halt irgendwo angeht, weil so eine Tasse Tee halt enthält im Durchschnitt 20 bis 30 Milligramm Tein. Und wenn du dir jetzt anguckst, was da teilweise in den Energy-Dosen oder was drin ist.
Ja, das ist Wahnsinn, ne?
Das ist halt eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Ja, irgendwie finde ich, ist ein super, super spannendes Thema. Da hatte ich auch mal irgendwo eine Folge zugehört, dass das irgendwann dann so ein bisschen dahin abgedriftet ist, dass das Tee irgendwie so ein bisschen einen gesündereren Ruf hatte als Koffein,
okay.
Obwohl es halt, wie gesagt, chemisch irgendwo das Gleiche ist. Aber wie du schon gesagt hast, ne, dass das Koffein tatsächlich die am meisten konsumierteste legale Droge ist, sozusagen. Ja. Finde ich irgendwie krass. Wenn man sich das, wenn man das mal so weit runterbricht, klingt das schon irgendwie doll, ne? Weil auch da wieder, ich finde die Assoziation mit dem Begriff Droge ist halt immer, noch dieses Heroin. Für mich ist das Heroin-Junkie-Bild, ne? Schlauch um Arm, liegt da irgendwo in der Ecke. Ja. Und weiß ich nicht, das ist halt irgendwie. Es ist immer so in so einem Extrem irgendwo gedacht, aber es ist schon krass irgendwie, wenn man sich das so anguckt, was das im Endeffekt dann doch irgendwo alles mit einem macht und was das für Auswirkungen irgendwo haben kann. Und je nachdem, wie wichtig einem gewisse Ziele halt irgendwo sind, finde ich, sollte man da nochmal wirklich hart mit sich selber und seinem Umgang mit den diversesten, auf der einen Seite Substanzen, aber auch dann Gewohnheiten und Umständen halt irgendwo ins Gericht gehen. Und da halt wirklich ganz genau evaluieren, okay, ist es mir das jetzt wert, für diesen, ich sag mal, kleinen Kick möglicherweise dann andere Bereiche arg zu gefährden.
Ja, kommt halt immer wirklich drauf an, was einem wichtig ist, ne? Was die eigenen Prioritäten sind. Und auch hier wieder, ne? Wie in der letzten Folge auch schon, wir sind jetzt hier nicht eure Eltern, die sagen du. Du kannst ja selbst entscheiden, was du konsumierst, wie viel davon, was dir wichtig ist, ob dir wichtig ist, dass du auf deinen Körper achtest, dass deine Gesundheit im Vordergrund steht oder ob dir halt einfach wichtig ist, keine Ahnung, mit dieser besonderen Kaffeemaschine da in so einem tollen Verfahren so ein paar Bohnen irgendwie durchzupressen und den Geschmack halt einfach so toll findest. Also das ist ja völlig dir überlassen.
Ja, wobei da habe ich auch ein paar Mal schon gehört, also gerade wenn du halt so Langzeitkonsument von Koffein halt irgendwo bist, ist halt die Frage, ob nicht eher die Gewohnheit und das Ritual des Kaffeemachens, so wie du es halt gerade angedeutet hast, nicht eher der entscheidendere Faktor ist, als das, was dann der Wirkstoff potenziell macht oder halt subjektiv schon gar nicht mehr macht.
Vielleicht kannst du auch einfach zubereiten, aber wegkippen.
Ja, also aber, ne, also ich meine, da passiert ja, je nachdem, was für eine Kaffeemaschine du hast. Wir gehen jetzt mal, ne, machen wir uns nichts vor. Jetzt so in unserem Alter, Siebträgermaschine kommt kurzum mit Rennrad und dem nächsten Hyrox oder Marathon, für den wir uns anmelden. Dementsprechend Siebträgermaschine, hast du ja so einen Prozess, du malst erst den Kaffee, damit hast du dann Geräusch, Haptik, Geruch irgendwo so ein bisschen. Der Prozess, dann das Aufbereiten, dann eben mit dem Wasser, dass das dann da durchläuft, auch hier wieder die Geruchsentfaltung und so weiter und so fort, der Geschmack. Und dann einfach vielleicht für einen kleinen Moment mit deiner Tasse Stress da auf dem Balkon zu stehen, vielleicht so ein bisschen die ersten Sonnenstrahlen zu genießen. Ob nicht eher, wie du schon gesagt hast, so dieser Habitus eher das ist, was dich abholt und gar nicht mehr so sehr diese Substanz. Ne? Weil ich zum Beispiel, ich trinke ganz gerne Kaffee, mir schmeckt das auch einfach echt gut. Ich merke aber auch, dass, ich sag mal, die Wirkung von Koffein eher unterschwellig ist, möchte ich es mal nennen. Und dass ich da gegebenenfalls eine eklatante Menge von mir ins System spülen muss, um wirklich zu merken, ui, das kommt aber gerade an. Du hingegen musst nur an einem Nocco vorbeigehen und hüpfst dir schon wie so ein scheiß Duracell-Hase durch die Bude. Du trinkst ja in der Summe eigentlich weder Koffein noch Tein. Nee. Du bist ja gefühlt nur Teamwasser und vielleicht mal so eine Saftschorle. Und da, das ist halt irgendwo ganz, ganz interessant, das halt irgendwo zu sehen, dass was die Auswirkung von Koffein wirklich mit einem machen kann, wenn man da nicht dran gewöhnt ist. Vielleicht bist du da auch, ohne dass das jetzt böse klingen soll, hypersensibel. Also,
kann ja gut sein.
Dass du dein System verarbeitet, das richtig doll und auch relativ, ich würde sagen, überschaubar schnell. Ne? Also das wirkt ja schon relativ lange. Das heißt, wenn du das nimmst, dann ist das Best-Case-Szenario, entweder wenn das wirklich eine lange Nacht wird, so ungefähr, oder frühst morgens so ungefähr. Aber dann ist ja auch Alarm, ne? Dann bist du da ja auch wirklich beschleunigt. Das geht mir ja nicht so, ne? Ich trinke das einfach nur aus Geschmack irgendwo.
Sogar kurz googeln, weil ich wollte gerne Eis essen und zwar nachmittags, also irgendwie 15, 16 Uhr. Und da, wo ich das Eis essen wollte, die hatten halt so Eis am Stiel, ne? Nicht so Eis aus der Eisdiele, sondern einfach nur so eine Kühltruhe mit so Eis. Und da war von Magnum verschiedene Eissorten und vor allem gab es halt leider nicht so viele Varianten, die ich gerne mochte und es gab halt eins, wo ich mir dachte, komm, probierst du das aus. Und das war halt
besser widerlich als wieder nicht.
War halt die Variante Matcha. Und dann habe ich kurz überlegt, halt.
Halt,
Google,
stopp.
Google das doch kurz. Und
gesundheitsbewusste Janice fragt erstmal Chatty wieder, wie schaut es denn aus? Kann ich das noch essen und nachher schlafen?
Ja, und dann habe ich das wieder zurückgelegt, weil es nämlich hieß, nee, da ist Koffein drin. Und habe ich mir gedacht, nee, okay, ja, das Risiko gehe ich nie ein.
Die Zunge schon so ein bisschen am Frost. Ah, nee, das möchte ich doch nicht haben. Kann ich doch umtaufen.
Ja, da ist Koffein drin. Das geht nicht.
Oh Mann, ey.
Ja.
Ja.
Ja, wir haben die Studienlage für euch gewälzt. Habt ihr einfach im Hinterkopf. Ihr müsst ja nicht sofort da was mitmachen, aber vielleicht wirkt ja irgendwas davon oder hat irgendeinen Effekt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Nachricht einfach mal schreibt. Was ja,
wie
von
stehst
den
du denn dazu?
Substanzen, die wir jetzt halt so genannt haben, von den vier Stück, also Nikotin, Alkohol, Cannabis, Koffein, ist denn was, was du regelmäßig konsumierst und warum? Und was ist denn, wenn du es einfach mal weglassen würdest? Was wird denn dann passieren für dich? Also da bin ich mal sehr gespannt, was da kommt, ob da was kommt.
Wie doll fürchtest du den Withdrawal, heißt das dann ja auf Englisch, ne? Also den Entzug? Was macht das mit dir und wie geht's dir dann danach? Spannendes Experiment vielleicht mal für den Sommer.
Schreib uns gerne bei Instagram unter Fitness Body Challenge.
Hatte ich dir gestern das Reel mit, wenn du aus Versehen Ketamin anstatt Kreatin konsumiert hast, geschickt? Ja. Ich musste so lachen. Ich schick dir das gleich mal.
Okay.
Das schön, fand ich ein bisschen zu witzig.
Dabei gewesen seid heute. Bis nächste Woche.
Und wir sind hier wieder an der Stelle, wo ich wieder Faxen im Kopf habe und Janice das ausbaden muss. Das tut mir leid. Vielleicht packen wir den Link von dem Reel auch mal in die Shownotes. Vielleicht heitert euch das auch auf. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Tschüss. Und nächste Woche wieder substanzfrei unterwegs. Tschüss.